Wie reden wir über andere Menschen? Tatsächlich prägen wir durch unser Reden übereinander die Atmosphäre einer Gruppe oder auch die Atmosphäre einer Gemeinde. Wenn wir das Gute voneinander weitergeben, dann haben wir eine wohltuende, gute Atmosphäre, da fühlt sich jeder wohl. Wenn wir das Negative übereinander weitersagen, das Gegenteil. Tatsächlich hat auch das, was wir einem Dritten über einen anderen sagen, eine direkte Auswirkung auf die Beziehung von demjenigen zu dem, über den wir geredet haben. Das heißt, wenn ich etwas Negatives höre über einen anderen, den ich noch gar nicht kenne, prägt es meine Beziehung zu demjenigen. Ich habe im Sommer da eine interessante Erfahrung gemacht. Ich war im Urlaub an der Schweizer Grenze und die mich kennen, wissen, dass ich die Schweizer liebe. Ich mag die Schweizer, ich habe so viele Freunde unter den Schweizern. Dann habe ich aber in der Umgebung, wo ich war, so viel Negatives über die Schweizer gehört, so aus der Erfahrung der Grenzregion. Ich sage euch das aber jetzt nicht, weil sonst präge ich euch ja auch, dass ich dann, als wir in Basel waren und uns Basel angeschaut haben, richtig negativ drauf war über die Schweizer. Ich habe mich aufgeregt über die hohen Preise. Ich habe irgendwie immer gedacht, oh, die doofen Schweizer. Und ich hatte wirklich vorher eine ganz gute Beziehung zu den Schweizern. Und durch das negative Reden aus Erfahrungen, die sie sicher gemacht haben, war ich richtig mies drauf gegenüber den Schweizern. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich das Zeug aus meinem Kopf wieder rauskriege, wenn ich Schweizern begegne. Das ist richtig doof. Ja, ich denke aber, so passiert es ganz oft auch unter uns. Jemand erzählt uns, ja, der und der war sehr unfreundlich mir gegenüber. Und dann überlegen wir vielleicht, ach ja, da habe ich doch auch schon mal so was Unfreundliches erlebt und dieser Mensch ist unfreundlich. Und schon ist nicht nur die Beziehung desjenigen, der es uns erzählt hat, sondern auch unsere Beziehung zu dem Menschen angeknackst. Es gibt hier ganz in der Nähe eine Skulptur, die sehr interessant ist und zu dem Thema passt. Es steht in Gut Wolf vor einer Firma. Die beiden Rechten reden miteinander über den Dritten. Die zeigen ja auf den Dritten. Und dieser wehrt sich oder auch er ist wie angegriffen. Offensichtlich reden sie etwas Negatives über diesen Dritten. Und ich finde es noch interessant, auf diesem Foto ist ja hinten das Geländer zu der Treppe. Aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, dieses Geländer ist wie ein Speer. Ein Speer, was den Dritten trifft ins Herz. An die Kehle, ans Leben. Kehle in der Bibel ist auch gleichbedeutend mit Leben. Nefesh, Psyche. Nefesh, Seele, das ist ein Wort, Leben. Es geht uns an die Kehle, dann geht es uns ans Leben. Und dieser Speer geht genau in seine Kehle. Wir sprechen ja auch von Rufmord. Und das ist Rufmord. Wie viel Rufmord gibt es unter Menschen? Und die Distanz zwischen den beiden ist immer größer geworden. Der Mann in der Mitte hat übrigens ein gespaltenes Gesicht. Und das ist auch etwas, das ist ganz schlimm. Aber leider habe ich das schon öfter in der Gemeinde auch erlebt. Da wird negativ über den Dritten geredet, aber der Mittlere selber direkt wird wahrscheinlich positiv mit dem Dritten reden. Das heißt, der Dritte weiß das gar nicht, dass derselbe Mensch negativ über ihn bei anderen redet. Wir haben es schon mal erlebt, und jetzt erzähle ich einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass sich jemand aus der Gemeinde bei Winfried über mich beschwert hat. Winfried hat das vertraulich behandelt. Ich habe dann später etwas erlebt, dass derselbe Mensch sich über Winfried bei mir beschwert hat. Und ich habe dann gedacht, es wäre sicher gut, wenn Winfried für dieses, wo er sich nicht so gut verhalten hat, um Vergebung bittet. Und bin auf ihn zu und dann sagte er, aha, okay, der redet schon jahrelang schlecht über dich. Das ist dieses gespaltene Gesicht. Zum einen positiv, ich hatte keine Ahnung davon und er hatte keine Ahnung davon. Aber das erleben wir oft und das macht Gemeinde kaputt. Das macht Gemeinde kaputt. Nach außen hin freundlich und hintenrum negativ. Wenn wir nicht wissen voneinander, was wir vielleicht, wo wir vielleicht einen anderen verletzt haben und der das uns nicht sagt, dann können wir ja nicht damit umgehen, dann können wir gar nicht um Vergebung bitten. Natürlich gibt es Fehlverhalten unter uns. Oder dass jemand etwas falsch versteht. Ihr erinnert euch vielleicht an den Sketch mit dem Hammer. Und man steigert sich herein. Diese Frau Scheibenkleister wurde immer schlimmer. Vielleicht war sie ein bisschen nicht so ganz einfache Lehrerin. Aber dass die Chips frisst während der Matheaufgaben, das war ja wohl nicht zutreffend. Oder Sonstiges, was sie dann noch alles erzählt haben. Und es wird immer schlimmer, wenn wir negativ übereinander reden. Dann kommt das eine zum anderen und hinterher ist dieser Mensch ja völlig erledigt. Die Bibelstelle, die mir dazu kommt, steht in Offenbarung 12, Vers 10. Da wird über den Teufel, über den Satan geredet. Und da heißt es, jetzt ist es geschehen, also das ist jetzt im Rückblick, die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da, denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Der Ankläger unserer Brüder und Schwestern, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Der Ankläger, das ist Satan. Und wenn wir einander anklagen, machen wir uns zu Gehilfen des Satans. Wenn wir schlecht übereinander reden, machen wir uns zu Gehilfen des Satans. Und es zerstört uns. Es zerstört uns. Und wie oft passiert es? Es passiert auch in der Nachbarschaft oft. Hast du schon gehört, der und der Nachbar, wie unfreundlich der zu mir war? Ach ja, zu mir ja auch. Oder es gibt Kaffeekränzchen und Stammtische, wo nur negativ über andere geredet wird. Und die gar kein anderes Thema haben, als die anderen, die gerade nicht da sind. Lasst uns kurz innehalten. Und uns einmal prüfen, wie sprechen wir über andere Menschen? Folie Nummer 1. Eher abwertend oder wertschätzend? Möchte ich, dass andere in meiner Abwesenheit ebenso über mich sprechen? Muss das wirklich jetzt gesagt werden? Was macht es mit meinem Gegenüber, wenn er oder sie das weiß? Lass uns einen Moment innehalten. Und weiter. Was bezwecke ich mit meinem Reden? Will ich meinem Ärger Luft machen? Will ich Verbündete suchen? Suche ich nach Hilfe für meinen eigenen Umgang mit dem anderen oder rede ich einfach so gedankenlos? Wo habe ich ein Problem mit der betreffenden Person nicht direkt geklärt? Nach meiner Erfahrung sollte es nur 4 Möglichkeiten, Gründe geben, negativ über einen anderen zu sprechen, mit einem unbeteiligten Dritten. Das ist erstens in der Seelsorge und Therapie, wenn ich daran arbeiten möchte, meine eigenen Anteile an etwas zu klären und für mich selbst zu lernen und für mich selbst mich zu verändern und eine Möglichkeit zu suchen, mit einem Menschen, mit dem ich einen Konflikt habe, klarzukommen. Also dann geht es um mich und meine Anteile. Möglich soll das jemand sein, der den anderen nicht kennt. Wenn es ein Gemeindekonflikt ist, sollte es möglichst außerhalb der Gemeinde geschehen. Weil sonst ist der andere entsprechend informiert, entsprechend gepolt, inzwischen entsprechend geprägt. Die zweite Möglichkeit, wenn der andere als Vermittler auftreten soll, als unbeteiligter Mediator, dann muss er natürlich wissen, um was es dann geht, damit wir damit umgehen können. Und es hat aber auch eben beides zur Folge und das Ziel von beidem ist, dass es gut wird zwischen uns. Dass es gut wird, dass sich etwas verändert in unserer Beziehung. Das Dritte, wenn diese betreffende Person in eine verantwortliche Aufgabe berufen werden soll. Natürlich muss ein Arbeitgeber, wenn sich jemand bewirbt, sich erkundigen nach diesem Menschen. Und wenn natürlich braucht es dann auch, wenn in einem Gremium vielleicht Menschen sind, die den schon kennen, muss natürlich das auch auf den Tisch. Denn man könnte ja sonst blauäugig irgendjemand etwas, also in eine Aufgabe berufen und hinterher stimmt es überhaupt nicht, was der uns erzählt hat. Und die vierte Möglichkeit, wenn die Person in einer Gruppe Konflikte verursacht und die Verantwortlichen überlegen, wie man damit umgeht. Also meinetwegen in einer Gruppe von, weiß ich was, in einem Hauskreis ist jemand, der ist recht schwierig und da muss natürlich der Leiter dann gucken, wie er mit diesem Menschen umgeht, wie es möglich ist, diesen Menschen zu integrieren, diese Person zu integrieren oder sonst wie. Das sind die Gründe, die mir eingefallen sind, wo es legitim ist, Negatives zu reden über einen anderen, aber es geht wirklich darum, dass Hilfe geschieht. Wenn diese Gründe nicht zutreffen, machen wir uns schuldig, wenn wir negativ reden, aber auch, wenn wir es hören. Es wäre gut, wir hätten die Größe dann zu sagen, stopp, ich will das nicht hören. Das ist herausfordernd. Sehr herausfordernd. Und ich merke, dass ich auch selber da mich richtig am Riemen reißen muss, zu sagen, stopp, ich möchte es nicht hören. Sprich das mit demjenigen direkt. Oder was ist dein Anliegen? Oder möchtest du, dass ich vermittle? Oder möchtest du an deinen Sachen arbeiten? Aber eigentlich möchte ich es nicht wissen. Wir haben ja eine Lebensordnung in unserer Gemeinde, die haben wir alle unterschrieben, sofern wir Gemeindemitglieder sind. Und da heißt es, Gott hat uns mit unserer Sprache an seiner Schöpferkraft teilhaben lassen und wir sollen besonders darauf achten, dass wir mit unserer Redeweise andere aufbauen und nicht negativ reden über Abwesende, über die Kirche oder andere christliche Gemeinschaften oder Werke. Diese Lebensordnung hat natürlich einen historischen Ursprung. Es war damals, als wir aus der evangelischen Gemeinde herausflogen und natürlich sehr in der Gefahr waren, negativ über die evangelische Kirche oder über die evangelische Gemeinde zu sprechen. Und wir haben uns mit diesem Passus verboten, das zu tun. Und ich glaube, dass wir heute so integriert sind in der Ökumene in Aachen und dass wir heute so gut zusammenarbeiten, auch mit der evangelischen Kirche, auch mit den evangelischen Pfarrern hier im Kirchenkreis, ist auch eine Frucht dessen, dass wir uns versucht haben, daran zu halten und es größtenteils auch getan haben. Aber das haben wir unterschrieben und das gilt natürlich auch das Reden übereinander in der Gemeinde. Lasst uns unsere Konflikte direkt klären und nicht übereinander Negatives weitersagen. Das macht uns kaputt. Wenn wir im Neuen Testament schauen, entdecken wir, wie wichtig Einheit ist. Johannes 17 betet Jesus: Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt das glaubt, dass du mich gesandt hast. Wenn wir nicht eins sind, ich sag jetzt, wenn wir nicht füreinander sind, dann kann die Welt nicht glauben, dass Gott Jesus gesandt hat. Und tatsächlich ist es ja so, dass viele Leute, die von Gott nichts halten, sagen, naja, ihr Christen streitet euch ja sowieso immer. Wem soll ich denn jetzt glauben? Soll ich jetzt dem glauben oder dem oder was ist denn da? Und natürlich meinen sie da auch die unterschiedlichen Konfessionen. Deshalb haben wir auch gesagt, und in der Vineyard ist es so, wir können nicht negativ reden über die anderen Konfessionen. Sie sind unterschiedlich und es dürfen sie sein. Aber in jeder Konfession gibt es hingegebene Jesus-Jünger. Egal ob evangelisch, katholisch, orthodox, freikirchlich, welcher Couleur auch immer. Und wir wollen nicht negativ reden über die anderen. Denn wir wollen dem Teufel keinen Raum geben. Wir wollen doch, dass die Welt glauben kann. Wir wollen, dass sie Jesus trauen. Ich glaube, es macht den Vater traurig, wenn er merkt, dass seine Kinder negativ übereinander reden, genauso wie es einen menschlichen Vater oder eine menschliche Mutter traurig macht, wenn sie mitkriegen, dass die Geschwister negativ übereinander reden. Es gibt so ein paar Stellen in der Bibel, wo es auch um Vollmacht im Gebet geht. Und da ist auch davon die Rede, wie wir reden oder wie wir zueinander stehen. Zum Beispiel Johannes 15 endet mit dieser Wahnsinnsverheißung. Damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Das ist Vers 16b. Also eine Verheißung, dass Gott uns alles, was wir bitten, in seinem Namen gibt. Eine Wahnsinnsverheißung zum Gebet. Der Kontext aber ist, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was auch immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Diese Verheißung ist in diese Liebe untereinander eingebettet. Diese Verheißung ist damit verbunden, dass wir einander lieben. Und die höchste Form der Liebe ist das jemand das Leben gibt für seine Freunde. Markus 11 ist auch noch ein krasser Zusammenhang von Vergebung und erhörlichem Gebet. Ich lese 24 und 25. Hört auf meine Worte, sagt Jesus, ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Die Autorität unseres Gebets hängt an unserer Vergebungsbereitschaft. Vergebungsbereitschaft ist übrigens der erste Schritt von Großzügigkeit. Dass wir vergeben, so wie er uns vergeben hat. Das ist der erste Schritt von Kultur der Ehre und Kultur des Himmels. Weil Gott vergibt uns. Und das ist das Wichtigste und davon leben wir, jeder von uns. Das ist seine Kultur, das ist Kultur des Himmels. Und wir geben sie weiter, indem wir vergeben. Und die Autorität unseres Gebets hat ursächlich damit zu tun. Matthäus 18, 19 heißt es, wenn zwei unter euch eins werden, werden sie bekommen, worum sie bitten. Ich glaube, dass es nicht nur darum geht, dass wir uns einig sind, für was wir beten. Das ist nicht so schwierig. Klar, wenn jemand krank ist, dann machen wir uns schon eins, indem dass wir für denjenigen bitten, dass er gesund wird. Oder wenn irgendwo eine Not ist, ist es auch nicht so schwierig, sich eins zu machen. Ich glaube, dass es da um Tieferes geht. Ich glaube, dass es darum geht, dass wir zutiefst im Inneren nichts gegen den anderen haben. Dass wir keinen Groll gegen den anderen haben. Dass wir eins sind mit dem anderen. Dass wir keine Unversöhnlichkeit in unserer Beziehung haben. Dass wir eine tiefere Einheit haben. Müssen wir dann alles selbst, alles gleich denken und die gleiche Überzeugung von bestimmten Lehrmeinungen haben? Nein, das glaube ich nicht. Wir müssen uns nicht in allem einig sein. Ich kann mit einem Katholiken, der Maria verehrt, eins sein in meinem Herzen, ohne dass ich das tue und ohne dass ich damit etwas anfangen kann. Ich kann es, wenn ich spüre, der andere liebt Jesus genauso wie ich und wir haben nichts gegeneinander, sondern wir stehen füreinander ein, wir schätzen einander, wir respektieren einander, wir ehren einander. Und wir lassen das, was wir vom anderen nicht verstehen, lassen wir stehen. Da können wir eins sein. Wir müssen, es geht nicht um eine, dass wir alle gleich aussehen, dass wir alle, weiß ich was, die zu jeder Frage dieselbe Meinung haben. Unser Wissen ist Stückwerk und es wird der Herr uns einmal offenbaren, wo wir überall falsch lagen. Und ich denke, ja, jeder von uns liegt irgendwo falsch. Aber das ist nicht das Wichtigste. Er sieht unser Herz. Er sieht unser Herz. Und er guckt da über manches hinweg. Aber unsere Einheit, unsere Herzenseinheit, dass da keine Unversöhnlichkeiten sind, daran hängt unsere Vollmacht. Heißt das, dass wir über Dinge, die nicht gut sind, nicht reden können, nicht reden dürfen? Dass wir all das, was nicht gut ist, unter den Teppich kehren müssen? Denn manche Leute denken, das würde das heißen. Und in manchen Gemeinden tatsächlich ist es auch so, dass man da gar nichts Negatives sagen darf. Ich habe das schon gehabt von Leuten, die zu mir in die Seelsorge kamen und aus anderen Gemeinden kamen und sagten, ich habe dann nicht so gute Sachen erlebt, aber das kann ich ja nicht sagen, ich will ja den nicht schlecht machen. Nein, darum geht es nicht. Wir können ehrlich miteinander umgehen. Aber wie sollen wir denn mit Sünde, mit Fehlentscheidungen, mit Dingen, die nicht gut sind, umgehen? Schwieriges muss doch angesprochen werden dürfen. Ja, es muss. Und da gibt's einen guten Weg, den Jesus uns vor Augen führt. Matthäus 18. Und das ist der Weg, wie wir mit Konflikten umgehen können und eingeladen sind, umzugehen. Und es wäre wirklich schön, wenn wir das könnten miteinander. Erstens, wenn mir etwas auffällt, wenn euch etwas auffällt, bei jemand anderem, geht zu ihm hin und sagt es ihm. Das ist übrigens nicht eine Leitungsaufgabe. Das heißt, wenn ihr etwas entdeckt bei jemand anderem in der Gemeinde, müsst ihr nicht zu uns kommen und sagen, der und der hat aber, ihr müsst da mal was tun. Nein, geht selber hin. Geht selber hin. Wir sind einander Brüder und Schwestern. Worum geht es? Darum, dass man miteinander spricht, je nachdem, um was es dann je geht. Wenn derjenige gesündigt hat, wäre das Ziel, dass er umkehrt. Dass er um Vergebung bittet, zum Beispiel. Wenn derjenige nicht hört, zweiter Schritt, suche ich einen zweiten und bringe dasselbe Anliegen noch einmal vor. Auch mit dem Ziel, dass der andere hört. Oder dass da wieder Einigkeit kommt, dass da wieder Versöhnung kommt, dass es wieder gut wird. Wenn sich dann immer noch nichts tut, wenn es jetzt wirklich schwerwiegend ist, also es kann ja sein, jemand hat uns einfach nicht gegrüßt, das ist jetzt wär jetzt nicht, denke ich, nicht ein Grund, dann weiterzugehen, sondern es gibt's ja manchmal auch, dass jemand denkt, derjenige mag mich nicht, weil er hat mich, der guckt immer an mir vorbei und das ist dem überhaupt nicht bewusst. Dann kann ich einfach mal hingehen und sagen, du, ich habe immer den Eindruck, wenn wir uns treffen, du gehst so an mir vorbei, du siehst mich gar nicht. Und dann erschreckt der andere vielleicht, sagt, ach du meine Güte, das habe ich ja überhaupt nie gedacht. Tut mir leid. Also dann werde ich nächstes Mal ein bisschen drauf achten, aber ich habe einfach, das ist mir überhaupt nicht bewusst. Wir hatten letztens eine Gruppe, auch eine Gemeindegruppe, und eine Person aus dieser Gruppe hat immer nur zwei bestimmte Menschen angeschaut. Wir waren aber mehrere Leute. Und die anderen hat die Person gar nicht angeschaut. Und dann hat einer von den nicht angeschauten gesagt, du so und so, mir ist aufgefallen, du hast mich den ganzen Abend nicht angeschaut. Und dann ist die Person erschrocken, aber es war gut, weil es hat ihn im Groll ausgelöst. Er sagte, wieso schaut ihr mich nicht an? Was ist denn da? Was war die Lösung? Das Licht hat geblendet. Ja, so kann es sein. Und es war natürlich schnell geklärt. Aber es hat denjenigen geärgert. Und er dachte dann, die Person nimmt mich nicht ernst, weil die guckt mich nicht an. Den ganzen Abend nicht. Das Licht hat geblendet. Dann haben wir die Lampe etwas höher geschoben. Oder etwas anders gemacht. Also so kann es ja sein. Und das sind jetzt so kleine Dinge. Aber die können uns auseinanderbringen. Jemand hat den Eindruck, ich werde nie gesehen. Ja. Geh zu demjenigen hin. Und er wird vielleicht denken, ach du, ja, tut mir leid. Ist mir nicht bewusst gewesen. Ja, es gibt aber ja auch, es gibt größere Dinge, es gibt schwierigere Dinge. Es gibt Dinge, wo jetzt wirklich auch die Gemeinde vielleicht drunter leidet, unter dem Fehlverhalten eines Menschen. Dann gehen wir zuerst alleine, dann zu zweit. Und wenn der Mensch immer noch nicht hört, die Person nicht hört, dann gehen wir, wenn es zum Beispiel ein Mitarbeiter ist in einem Arbeitsbereich, dann gehen wir zu demjenigen, der diesen Arbeitsbereich leitet. Und dann müssen wir schauen, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Immer mit dem Ziel, dass Versöhnung geschieht, dass Aussprache geschieht, dass gegenseitige Vergebung geschieht, dass Veränderung geschieht, dass Umkehr geschieht, was auch immer da nötig ist. Jesus ist es sehr wichtig, wie wir miteinander umgehen. Es ist nicht egal, denn es prägt unsere Atmosphäre, es prägt unsere Gemeinde, es prägt unsere Gruppen. Vielleicht noch eins, wie ist es, wenn ihr den Eindruck habt, Wir als Leitung machen etwas falsch oder wir haben schwere Verfehlungen auf uns geladen und wir sind nicht gesprächsbereit, wäre genau derselbe Schritt. Erst kommt ihr zu uns. Wenn wir nicht hören, nehmt ihr jemand Zweites mit. Und wenn wir dann immer noch nicht hören, dürft ihr weitergehen zu, in dem Fall, zu unserem Community-Leiter. So haben wir das in der Vineyard geordnet. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Ein Mann hatte über seinen Nachbarn schlecht geredet. Dieser hatte von den Gerüchten gehört und stellte ihn zur Rede. Ich werde es bestimmt nicht wieder tun, versprach der Mann. Ich nehme alles zurück, was ich über dich erzählt habe. Der Nachbar schaute sein Gegenüber ernst an. Ich habe keinen Grund, dir nicht zu verzeihen, erwiderte er. Jedoch verlangt deine Tat eine Wiedergutmachung. Ich bin gerne zu allem bereit, sagte der Mann zerknirscht. Der Nachbar erhob sich, ging in sein Schlafzimmer und kam mit einem großen Kopfkissen zurück. Trag dieses Kissen bis zu dem Haus, das 100 Schritte von meinem entfernt steht, sagte er. Dann schneide ein Loch in das Kissen und komme wieder zurück, indem du unterwegs immer eine Feder nach rechts und eine nach links wirfst. Das ist der erste Teil der Wiedergutmachung. Der Mann tat, wie ihm geheißen. Als er wieder vor dem Nachbarn stand und ihm die leere Kissenhülle überreichte, fragte er, und was ist der zweite Teil der Wiedergutmachung? Geh den Weg zurück und sammle alle Federn wieder ein. Der Mann stammelte verwirrt. Ich kann doch unmöglich alle Federn wieder einsammeln. Ich habe sie wahllos zerstreut, mal hierhin, mal dorthin. Inzwischen hat der Wind sie in alle Himmelsrichtungen tragen. Wie könnte ich sie jemals wieder einfangen? Der Nachbar nickte ernst. Das wollte ich hören. Genau so ist es mit der Nachrede und Verleumdung. Einmal ausgestreut, fliegen sie durch alle Winde und wir wissen nicht, wohin. Und man kann sie nicht wieder zurückholen.